Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen Interviewgast, auf den ich mich in der Tat sehr freue. Ich weiß, ich sage immer, dass ich mich sehr, sehr freue. Aber es ist natürlich immer auch schön, wenn man auch mit BehördenvertreterInnen spricht, die ganz bestimmte Bereiche abdecken. Und deswegen habe ich mich auf dieses Interview schon sehr gefreut. Aber wie immer an dieser Stelle bin ich erst einmal latent unhöflich und begrüße erstmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Judith. Autoren, Behördenmitarbeiterin, Rechtsanwältin. Mit unserem heutigen Gast werden wir diese Begriffe nicht wie ich in eine alphabetische, sondern in eine möglichst sinnvolle und chronologische Reihenfolge bringen, indem wir uns den Werdegang mal näher anschauen. Denn die Frau, die sich heute netterweise für uns Zeit genommen hat, war früher Inhouse-Juristin und auch als Anwältin tätig. Zuletzt als Partnerin in der Kanzlei Krämer Legal. Schöne Grüße an Sascha Krämer an dieser Stelle. Und sie ist inzwischen Fachbereichsleiterin Cybersicherheit bei Unternehmen im BSI. Das ist natürlich noch nicht alles. Den Rest werden wir jetzt zusammen mit ihr rausfinden. Ganz herzlich willkommen, Dr. Judith Nink.
Hallo Marc, hallo Michael. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit hier gefunden hast. Wir fangen ja immer so Pi mal Daumen an, wo die Menschen ihr Reifezeugnis, ihr Abitur in den Händen hielten. Ihnen also quasi die ganze Welt offen stand. Und dann hast du gesagt, ich will beim BSI irgendwann mal landen. Nein, Spaß beiseite. Wie bist du zu deinem Jurastudium gekommen?
Oh, wie bin ich zu meinem Jurastudium gekommen? Mit der Frage hätte ich fast gar nicht gerechnet. Ist aber tatsächlich, also ich wusste das schon sehr, sehr früh, allerdings aus ganz anderen Gründen. Ich glaube, in der 10. Klasse habe ich mir gedacht, ach, die Welt ist so ungerecht. So der Klassiker, wie man bei Jura einsteigt. Und man müsste doch was dafür tun, es besser zu machen. Hatte ein bisschen persönliche Gründe, die jetzt auch relativ gar keine Rolle unbedingt spielen, aber da habe ich dann gedacht, ach ja, Jura wäre was für mich und dann wusste ich immer, ja, ich will Jura studieren.
Okay, und Entschuldigung Marc, bei diesen, wir haben schon häufiger mit Menschen gesprochen, die sagten, ja, so ein Gerechtigkeitsempfinden, ne, und verstehen, was hinter Gesetzen steht und die Welt besser machen etc. Aus diesem Antrieb haben schon einige unserer Gäste gesagt, dass sie mal Jura studiert haben. Und dann frage ich immer so ein bisschen ketzerisch, ab wann du denn festgestellt hast, dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer das Gleiche sind?
Im anderthalbsten Semester, okay. Nach dem zweiten Semester, werde ich nie vergessen, saß ich, Ich neige nicht zu Tränen, aber ich saß mit Tränen in meinem Auge in meinem 12 Quadratmeter Studenten-WG-Zimmer in einem Wohnheim in Göttingen und habe gedacht, ich hasse dieses Studium. Nichts ist in irgendeiner Weise gerecht, schön oder auch nur spannend. Und das Umfeld ist auch eher schwierig. Ja. Und habe dann überlegt, ob ich BWL studiere.
Und was hat
Wenn
dich dann
wird? Nein, Spaß beiseite.
Was hat dich dann von BWL abgebracht und dazu gebracht, dann doch durchzuziehen?
Tatsächlich IT-Recht. Das ist ganz witzig. Okay. Ich habe während der Schulzeit einen sehr, sehr guten Freund gehabt, der immer in unserem Informatikraum war, weil der ganz viel mit Computern gemacht hat. Ist auch schon lange, lange her. Damals war das noch ganz neu. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn ich mit dem Zeit verbringen will, dann sollte ich da auch rumhängen. Und habe dann angefangen, auch selber ein bisschen Computer zusammenzubauen und so ein bisschen was zu machen in dem Bereich und habe mich deswegen immer so ein bisschen auf eine ganz hohe, ganz hohe Flughöhe für das Thema interessiert und dann im Vorlesungsverzeichnis tatsächlich gesehen, dass es eine Vorlesung gibt zum Wirtschaftsrecht der Medien. Es hieß damals irgendwie noch anders bei Professor Spindler. Und da habe ich gesagt, Mensch, gib dem doch noch mal ein Semester eine Chance. Probier es einfach mal aus, das interessiert dich. Meld dich einfach für eine Vorlesung an, wo du noch gar nicht vom Studium stehst und guck, ob dir das Spaß macht. Und das hat mich komplett geflasht. Also saß in dieser Vorlesung drin, sowohl Professor Spindler als auch die Thematik. Und da habe ich gesagt, das will ich machen. Dafür lohnt es sich, weiter dran zu bleiben.
Okay, das finde ich jetzt wirklich spannend. Also, weil du musst ja wirklich diesen Schritt gemacht haben, korrigiere mich, ich als nicht studierter Jurist. Du bist dann in eine Vorlesung gegangen, die eigentlich höheren Semestern eigentlich an die gedacht ist, weil im dritten Semester, im zweiten, dritten Semester kümmert man sich ja, so kenne ich es aus meinem Studiengang, natürlich erstmal nur um diese ganz langweiligen Grundlagen mehr oder weniger, die nichts mit der Praxis zu tun haben.
Ja. Genau, so habe ich das gemacht. Habe dafür andere Vorlesungen geskippt. Familienrecht zum Beispiel habe ich, glaube ich, nie gehört. Habe ich beschlossen, ist egal.
Mut zur Lücke.
Mut zur Lücke.
Ja, wir haben früher mal gesagt, das lief in einem Sommersemester, konnte man nichts machen.
Ja, war konnte, War oder auch tatsächlich Donnerstagmorgen.
Ja.
Ehrlich?
Ja, bei uns gab es Familienrecht leider im Sommersemester und wenn man die Wahl hat, Uniwiesen oder Hörsaal, dann ist relativ schnell klar, was gewinnt.
Okay. Alle absolute.
Gut. Aber das ist ja jetzt schon dann sehr spannend, dass das quasi für dich auch so ein bisschen die Triebfeder war. Und die hat, war dann aber auch so stark, dass die dich dann auch quasi durch alle Dinge durchgetragen hat, die dich eigentlich nicht interessiert haben. Also die Scheine, die du machen musstest, die Referate, die du halten musstest von Dingen, die du todlangweilig fandest, bist du dann quasi eisern und tapfer durchgegangen.
Jein. Also ich habe schon gemerkt, dass es eine Querschnittsmaterie ist, was IT-Recht ja sicherlich ist. Und dass es nichts hilft, wenn man sich nur auf die Technik fokussiert, sondern dass die Rechtsgebiete da irgendwie alle mit reinspielen. Und auf einmal merkt man dann doch, dass die ganzen Bereiche doch spannende Themen beinhalten. Und wenn man sich dann auf einmal in einer anderen Bubble bewegt und andere Menschen kennenlernt, die ähnliche Interessensgebiete haben, merkt man, dass nicht alle Juristen nur Barbourjacken tragen und Perlenohrringe haben. So war das in Göttingen bei sehr vielen, sondern dass es super coole Menschen gibt, mit denen man tolle Unterhaltungen führen kann. Und irgendwie diese Gemengelage hat mich dann doch dazu gebracht, dass ich ehrlich gesagt Jura doch ganz gerne mache.
Okay. In der Tat, dann nochmal, ich gehe mal noch kurz einen Schritt zurück. Gab es denn in deiner Familie Juristen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Jura zu studieren? Weil du hättest ja auch jetzt sagen können, ach, ich mache Informatik, weil ich fand das da in der Schule.
Oder nett. Politikwissenschaften.
Oder Politikwissenschaften, mhm. Gerechtigkeit, Soziologie.
Also mein Onkel ist tatsächlich Jurist, das war aber nie der Grund. Der ist beim Finanzamt, also jetzt auch nicht klassisch da unterwegs und das habe ich auch nie so wahrgenommen. Nee, es war tatsächlich, dass ich immer gedacht habe, das müsste das Richtige sein, um Dinge zu verbessern.
Also auch mit dem wirklich mit dem Ziel, dann Richterin zu werden zum Beispiel oder Staatsanwältin?
Anwältin. Ich wollte immer Anwältin.
Okay. Okay.
Ich wollte sogar, und jetzt wird es ganz witzig, Anwältin für Familienrecht werden. Um dann die Vorlesung nicht mal zu besuchen.
Na, das hat ja super funktioniert.
Hat 1A funktioniert.
Okay. Aber jetzt hast du dich dann durch dieses Studium dann irgendwann auch mit Freude, nehme ich dem Ganzen an, dann durchgearbeitet. Jetzt steht irgendwann das erste und das zweite Staatsexamen auf der Brust. Konntest du denn dort dann schon in Bereiche hineingehen, die etwas mit deinen schweren Interessen oder mit deinen verstärkten Interessen zu tun haben? Insbesondere noch bei den Wahlpflichtstationen und so weiter? Oder war das noch nicht möglich?
Doch, also wir hatten in Göttingen das Glück, eine von zwei Universitäten zu sein, wo tatsächlich das als Wahlfach angeboten wurde. Ich hatte damals den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht der Medien im zivilrechtlichen Teil, gehöre noch zu dem Jahr, einer letzten Jahrgänge, die tatsächlich dann auch noch eine Examenshausarbeit geschrieben haben, auch in dem Bereich, ganz logisch, Presserecht, was sich ja natürlich sehr erschließt bei Wirtschaftsrecht der Medien im zivilrechtlichen Bereich nicht, aber trotzdem fand ich auch spannend, nee, da hatte ich tatsächlich Glück und habe parallel vor allen Dingen ab dem vierten Semester beim Lehrstuhl Rossnagel in Kassel gearbeitet und hatte dadurch dann immer den Bezug zum Datenschutzrecht und konnte mich da einfach dann privat viel mit beschäftigen.
Gut. Jetzt hast du das erste Staatsexamen gemacht und jetzt hast du irgendwann auch das zweite Staatsexamen dann gemacht. Wie ging es denn dann für dich weiter?
Nach dem zweiten oder nach dem ersten?
Nach dem zweiten.
Nach dem zweiten. Nach dem zweiten oder bin
vielleicht
ich...
Vielleicht hast du auch die Promotion zwischen dem ersten und dem zweiten gemacht. Das ist ja bei den Juristen manchmal, einige machen so, andere machen so. Also
natürlich so ein bisschen die Promotion nach dem... Ja, ich habe die Promotion nach dem ersten gemacht. Ich bin direkt im Anschluss, quasi zwei Tage nach meiner mündlichen Prüfung, habe ich mit der Promotion angefangen bei Professor Spindler. Dort über rechtliche Rahmenbedingungen von serviceorientierten Architekturen mit Webservices promoviert. Die meisten Menschen kriegen glasige Augen, wenn sie es hören und hoffen drauf, dass ich nicht weiterrede. Insofern werde ich auch nicht weiterreden. Und habe am Lehrstuhl gearbeitet.
Okay. Und dann war dann irgendwann die Lehrstuhlzeit dann vorbei und dann hast du quasi dein Referendariat gemacht und dann dein zweites Staatsexamen.
Genau. Und im Referendariat habe ich meine Stationen so gelegt, dass ich mich ausschließlich mit IT- und Datenschutzrecht beschäftige, wo es möglich war. Bin sogar in der Verwaltungsstation zum BSI gegangen.
Oh, okay.
Mein zweiter Kontakt. Ich habe tatsächlich am Lehrstuhl schon an einem Gutachten mitgeschrieben fürs BSI und hatte da schon den Bezugspunkt und immer gedacht, super spannend. Und habe da festgestellt, dass auch Behörde richtig spannend sein kann.
Jetzt ist aber auch, glaube ich, wahrscheinlich das BSI nicht so die allertypischste Behörde, soweit ich das sehen kann. Ich war bei mir im Referendariat, ich war in der damals noch Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, also Bundesnetzagentur, und habe auch da gesehen, dass auch die nicht so die typische Behörde sind, wie jetzt so das Bauamt von irgendeiner Kommune oder sonst irgendwas. Das ist nicht so wirklich gut vergleichbar. Und beim BSI stelle ich mir das ähnlich vor.
Ja, definitiv. Ich höre das auch immer von der Bundesnetzagentur, dass die Bundesnetzagentur doch irgendwie eher, ja, Startup ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber doch eher etwas wilder unterwegs ist im Vergleich zu normalen Behörden. Und so würde ich das BSI auch beschreiben.
Mhm. Okay.
Okay, aber dazwischen liegen ja noch ein paar Jahre zwischen. Du machst eine Wahlpflichtstation im BSI und du bist jetzt heute im BSI. Irgendwann hattest du das zweite Staatsexamen in der Hand, du hattest eine Promotion in der Hand. Und wenn ich das jetzt so richtig raushöre, auch dein Ding innerhalb der Juristerei gefunden.
Ja.
Familienrecht.
Familienrecht, rauf und runter, die Expertin, wenn sich jemand scheiden lassen möchte, call me.
Hast du denn Glück bei den Examina, dass da auch möglichst wenig mit Familienrecht drankam? Oder?
Okay. Ja, also natürlich habe ich mich auch vorbereitet, aber ja, gut, im zweiten ist es ja eh nicht mehr ganz so realistisch. Ich habe dafür dann im zweiten Arbeitsrecht gehabt, da habe ich auch nie eine Vorlesung zugehört. Kriegt man trotzdem hin.
Okay, das hören die Arbeitsrechtler jetzt besonders gerne.
Hören die Arbeitsrechtler jetzt gerne.
Schönen Gruß.
In drei Wochen draufgepackt.
Schönen Gruß nach Hamburg.
Kein Ding.
Aber jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast jetzt ein zweites Staatsexamen gehabt, du hast eine Promotion gehabt, du hast jetzt dein Thema gefunden. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also ich meine, du hast ja dann auch ein bisschen Auswahl und eine ganze Reihe von Möglichkeiten gehabt. Wie bist du denn dann quasi, okay, da fange ich jetzt an und die ganzen anderen Jobs lehne ich ab?
Ja, ich wollte ja tatsächlich immer Rechtsanwältin werden. Und das hat sich im Gegensatz zu Familienrecht, was sehr schnell hinten runtergefallen ist, eigentlich nicht geändert. Und so habe ich dann in der Kanzlei gestartet, erst in einer ganz kleinen, eine Boutique-Kanzlei, wo ich aber sehr schnell gemerkt habe, irgendwie mache ich nicht IT-Recht, obwohl es mir eigentlich zugesichert wurde, und bin dann sehr schnell zu Osborne Clark gewechselt, habe dort im IT-Rechtsteam gearbeitet, unfassbar gerne gearbeitet und ja, ganz viel in dem Bereich beraten, fast 3 Jahre lang, und bin dann in eine Bank gewechselt. Und habe das erste Mal so den Inhouse-Bereich gesehen und vor allen Dingen mit der Informationssicherheit zusammengearbeitet.
Warum bist du aus einer Großkanzlei in eine Bank gewechselt? Ich stelle mir das einen kompletten Kulturwandel, Schock, nenn es wie du willst, vor, von der einen Seite zur anderen Seite.
War es auch. Ja, tatsächlich hatte das so ein bisschen persönliche Gründe. Mir hat die Arbeit in der Kanzlei so viel Spaß gemacht und wir waren aber so unterbesetzt, dass ich im Prinzip am Ende in einem Projekt war, wo ich 24 Stunden Kontakt für eine Transaktion im IT-Bereich war, und das über sehr viele Monate hinweg. Und das war irgendwann ehrlicherweise so kräftezehrend, und dann sagte mein damaliger Freund, jetziger Mann auch, das kann so nicht weitergehen. Das ist irgendwie auch kein Leben. Und dann ich dachte, ja, das stimmt, das macht mir einfach zu viel Spaß und ich würde es auch nicht geändert bekommen. Vielleicht muss ich mich einfach nochmal neu orientieren.
Und es gibt dann so Bereiche, wo der Mann sagt, ja, ich habe heute 12 Stunden gearbeitet, und der andere sagt, dann hast du wohl einen Halbtagsjob. Ne?
Ja, so in der Richtung.
Das ist dann irgendwann nicht mehr so sinnvoll. Kann ich nachvollziehen. Aber wie war es denn dann jetzt in der Bank? Also wenn du dich dort um IT-Sicherheit dann gekümmert hast, dann von der juristischen Seite natürlich aus. Man ist ja vielleicht auch immer dann so ein bisschen der Spielverderber. Ja, das dürftet ihr nicht und das sollt ihr nicht und da ist eine Gefahr. Wie war denn das?
Ja, es war ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich für IT-Recht und Datenschutzrecht eingestellt worden. Die Personen gab es damals nicht. Das muss also, die Bank hatte über 60 Juristen, also super viele, die sich aber alle eher mit anderen Themen beschäftigt haben. Insofern war das ein ganz neuer Bereich, wo sie jemanden brauchten, der das mit aufbaut. Und die Bank hatte auch einen eigenen Dienstleister, der auch IT-Produkte dann nach extern irgendwann verkauft hat. Und so habe ich sehr eng mit dem IT-Dienstleister zusammengearbeitet und mit der bankinternen Informationssicherheit, um bestimmte Anforderungen zu erreichen. Und ehrlicherweise ist die Bank als solche ja sehr stark den Ansatz von Kapitalmarktrechtlern, Aktienrechtlern, der Revision und Ähnlichem gewohnt. Und ich kam halt sehr aus dem beratenden Bereich, sehr eng am Mandanten dran, gemeinsam, nicht nur verhindern. Und die fanden das ziemlich gut. Also wir hatten da ein sehr enges Verhältnis. Ich habe mit dem Fachbereich unfassbar intensiv zusammengearbeitet und irgendwann eigentlich fast nur noch mit dem Fachbereich gearbeitet. Also die haben einen, würde ich jetzt zumindest behaupten, nicht als Verhinderer wahrgenommen.
Ah, okay.
Okay. Aber eine Bank ist ja compliance-technisch der Jackpot. Also die sind ja so dermaßen durchreguliert. Da hat man natürlich auch schöne Aufgaben als Jurist, Juristin. Wenn du dir heute mal anguckst, was die Vorgaben da sind mit DORA und so weiter, bist du dann froh, dass du nicht mehr bei einer Bank bist? Oder würdest du sagen, oh, das wird mich jetzt gerade jetzt in dem Moment wird es mich reizen?
Ich glaube, im jetzigen Moment würde es mich nicht mehr reizen. Vor 1-2 Jahren hätte ich das unfassbar spannend gefunden, nämlich wo es noch im Aufbau war. Also jetzt müssten alle Banken das Thema umgesetzt haben, würde ich jedenfalls hoffen. Aber vor 1-2 Jahren würde ich sagen, war das unfassbar spannend. Also das hätte ich mir schon gut vorstellen können. Vielleicht nicht unbedingt in-house, aber so ganz nah dran.
Mhm. Okay. Jetzt glaube ich, gibt es noch ein paar mehrere Stationen, aber jetzt bist du dann irgendwann mal in einer Kanzlei gewesen, wo du dich dann jetzt quasi auch regelmäßig um diese Themen gekümmert hast oder auch um deine aktuellen Themen gekümmert hast. Wie war das so, dann wirklich in der Kanzlei zu sein? Ich weiß nicht, warst du Partnerin oder Juniorpartnerin? Du warst Partnerin, ne?
Ja.
Wie war das dann dort in der Kanzlei dann auch als Partner, Partnerin?
Ja, super spannend. War für mich dann tatsächlich auch das erste Mal als Partnerin dort mit drin zu sein. Ich fand es insofern super gut, weil die Kanzlei, also Krämer Legal ist ja eine Boutique-Kanzlei, insofern eher dynamisch geprägt und kommt aus dem Datenschutz und IT-Recht. Und man hat da sehr, sehr viele Freiheiten, Dinge aufzubauen und Dinge auszuprobieren. Dann dazu eine sehr technisch versierte Kanzlei und der Sascha Krämer legt unfassbar viel Wert auf Sicherheit. Investiert auch viel in Technik. Und insofern hatte ich da eine super schöne Spielwiese, wo ich einfach selber anfangen konnte, einen Bereich aufzubauen, den es noch nicht gab im Cybersicherheitsrecht. Und da aber auch mit seiner Unterstützung, also Support in Hinsicht, mach, was du brauchst, kriegen wir irgendwie hin. Und da dann selber so seinen Bereich aufzubauen und Dinge zu entwickeln. Das hat großen Spaß gemacht.
Jetzt warst du, ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du ja im Grunde zweimal bei Krämer warst. Einmal als Off-Counsel 2016 bis 2023 und da steht als Angabe, als Ortsangabe Pulheim. Ich frage deswegen nach, weil ich bin in Pulheim aufgewachsen. Wie kam es dazu? Also für das erste Engagement als Off-Counsel, aus einer Inhouse-Stellung bist du dahin gewechselt. Und immerhin dann 7 Jahre, wenn ich richtig rechne, da gewesen als Off-Counsel. Und danach dann aber wieder in ein Inhouse-Verhältnis und dann wieder zu Krämer? Oder ist es falsch dargestellt bei LinkedIn? Oder verstehe ich es falsch?
Es ist ganz schwer darzustellen. Ich habe tatsächlich 2016 bin ich in ein Unternehmen gewechselt zu IO, Adblock Plus. Und damals hat Sascha gerade Login Partners gegründet in Pulheim. Und fragte mich, als ich dann in-house gewechselt bin, ob ich nicht Lust hätte, bei Ihnen Off-Counsel zu werden, wenn ich nicht nebenbei noch vielleicht ein bisschen als Rechtsanwältin arbeiten möchte. Und das habe ich gerne gemacht. Und insofern war ich bis zum Eintritt bei Krämer Legal als Partnerin immer während meiner In-house-Tätigkeit Off-Counsel. Also auf der Webseite ein bisschen nebenbei gearbeitet, hatte da auch immer kleinere Mandate, die ich bearbeitet habe, aber am Wochenende.
Im kleinen, beschaulichen Pulheim. Okay, sehr schön.
Naja, oder im Homeoffice in Köln.
Okay, aber jetzt warst du dann eine geraume Zeit wirklich bei Krämer Legal, dann ja Partnerin. Und jetzt bist du aber, ich vermute mal, da wird man auch ordentlich verdient haben. Jetzt hat dann trotzdem irgendwann das BSI angerufen und du hast dann gesagt, ach ja, ich verzichte auf ein paar Euro und dafür gehe ich jetzt für die gute Sache in den Ring. Also, nein, Spaß beiseite. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf den Weg, wieso du dann im BSI gelandet bist.
Wie so oft im Leben ist ja alles nicht gerade, sondern geht in Schlangenlinien. Und ich habe mich bei Cremer Legal unfassbar wohl gefühlt. Und mein Mann sagte mir irgendwann, ich weiß es noch, es war um Weihnachten drumherum, da sind wir gerade, wir kommen beide aus Nordhessen, sind wir wieder nach Köln gefahren. Da sagt er, sag mal, kennst du hier diese Stellenanzeige?
Ja.
Ich so, ich gucke nicht nach Stellenanzeigen, warum sollte ich das tun? Meinte er so, ja, aber lies die doch mal. Ich so, nö, habe ich eigentlich keine Lust, die zu lesen. Und dann meinte er, okay, aber mach es doch bitte einfach mal. Und dann gab es halt tatsächlich, also das BSGI ruft natürlich nicht an, als öffentliche Behörde muss man ein ordnungsgemäßes Ausschreibungsverfahren machen. Aber dann gab es die Stelle Fachbereichsleitung Cybersicherheit bei Unternehmen, wo dann die Anforderungen aufgelistet wurde, wen sie gerne hätten. Jemanden, der die Wirtschaft sehr, sehr gut kennt, der NIS2 rauf und runter kann. Ich habe gerade in dem Fall ein Buch zu NIS2 geschrieben, was dann leider noch nicht erschienen ist, weil das Umsetzungsgesetz aufgrund des Ampelbruchs nicht kam. Aber genau das hatte ich gerade geschrieben. Ich war gerade dabei, den Bereich Cybersicherheit bei Cremer Legal aufzubauen. Es wurde viel Inhouse-Erfahrung, also im Sinne von Teams leiten, Budgetthemen, Vorträge halten und vieles mehr stand in der Stellenanzeige. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was alles drin
Familienrecht
stand.
Wahrscheinlich.
Familienrecht, das war die Hauptanforderung.
Ja.
Und ja, dann dachte ich so, krass, das liest sich irgendwie, als ob sie die Stelle für mich geschrieben hätten. Und dann meinte er, ich sag's ja, du solltest es dir mal durchlesen. Ich so, ja, aber ich will ja nicht weg. Er so, willst du dich nicht trotzdem mal bewerben?
Ja.
Und dann dachte ich so, boah, kann man ja mal machen. Ich mag das BSI ja. Und dann bewirbt man sich und fängt an, sich ein bisschen einzulesen, zu gucken. Und dann merkt man auf einmal, wow, das ist ein ganz schöner Hebel, den man in dem Bereich Cybersicherheit hat. Und man hat da doch die Möglichkeit, etwas zu machen, was in heutigen Zeiten wahnsinnigen Impact hat und eines der wichtigsten Themen ist.
Ja.
Ja, und dann wollte ich diese Stelle auch ganz gerne bekommen. Dazwischen lag ein intensives Interview und eine Sicherheitsüberprüfung. Und so bin ich dann da gelandet.
Und wahrscheinlich noch ein intensives Interview mit Sascha Cremer, der wahrscheinlich nicht besonders entzückt war.
Er hat sehr sportlich reagiert.
Ja. Meine blöde Frage, wenn man jetzt so, also jetzt, du bist ja jetzt auf Leitungsebene, mit wem führt man denn dann eigentlich das Vorstellungsgespräch? Dann wirklich mit der BSI-Leitung oder kommt da noch jemand aus dem Innenministerium dazu?
Alles.
Alles.
Also angekündigt wurden mir 10 Menschen, am Ende saßen dort 12.
Oh.
Also ich hatte 2 Vertreter des BMI, einmal aus der Fachabteilung, einmal aus der Personalabteilung. Ich hatte den Vizepräsidenten, den Abteilungsleiter, Gleichstellungsbeauftragte, naja, Gesamtpersonalrat okay. Und noch ja, Personalabteilung und fachliche Vertretung.
Okay. Das hat ja ein bisschen was von einem Tribunal dann als von einem Vorstellungsgespräch. Nun gut, aber du hast es ja dann scheinbar gemeistert, sonst hättest du den Job heute nicht. Und jetzt, okay, jetzt nimmt man den einen Job, man gibt den einen Job auf und wir haben ja auch hinter den Kulissen schon mal vom Sascha gehört, dass er da nicht so richtig begeistert war, dass er dich da vermissen würde oder vermisst hat. Aber dann bist du jetzt hier beim BSI und gehst dann ja irgendwann mal da zu deinem ersten Arbeitstag und du bist jetzt dann auch in Leitungsebene, das heißt, du hast dann auch vom ersten Tag an mehr oder weniger sofort Personalverantwortung. Wie ist das dann? Wie fühlt sich das an? Also außer, dass man jedem guten Tag sagt.
Überwältigend. Man kämpft zunächst einmal mit der Technik. Nicht, weil die Technik schlecht ist, die Technik ist ganz hervorragend, aber wir sind natürlich eine Sicherheitsbehörde und haben sehr, sehr viele Restriktionen, was dazu führt, dass zum Beispiel unser Gespräch heute, ich mir eine sehr kreative Lösung überlegen musste und auch mehrere Sachen probieren musste, dass wir das überhaupt hinbekommen. Also das ist am Anfang schon eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Wir arbeiten mit 3 Partitionen, aber ich darf da gar nicht so viel zu sagen. Aber das ist jedenfalls ein Thema. Damit kämpft man erstmal und dann kommt natürlich hinzu, wenn man aus der Wirtschaft kommt, kennt man Behördenabläufe nicht so gut. Laufwege, Dienstwege, wie spielt man Dinge? Für was bin ich eigentlich zuständig? Ich komme aus der Kanzlei, habe selber super viel inhaltlich gemacht und bringe auch eine wahnsinnige Begeisterung mit für die Themen. Bin jetzt sehr zentral für NIS2 mit zuständig und denke so, ja, das kann ich doch alles, super. Gehe ich auch mit rein, schreibe ich auch was zu. Aber ich habe ja 5 Teams, die genau dafür zuständig sind. Wir nennen das Referate, die diese Themen natürlich die ganze Zeit schon bearbeitet haben, die Gesetzgebungsverfahren begleiten, die FAQ erstellen, die Handreichungen machen und alles. Und insofern durfte ich erstmal lernen, dass ich tolle Teams habe, auf die ich mich verlassen kann und es auch nicht skaliert, wenn ich alle Themen selber mache.
Mhm. Zwingende erste Frage in Behörden ist immer, bin ich zuständig? das ist so viel, wie ich gelernt habe inzwischen. Das kann mal gut sein.
Ich hätte dich vorher fragen sollen.
Nee, aber viel mehr weiß ich dann noch nicht. Also da hört es dann auch auf. Insofern. Nein, aber das kann ja gut sein. Zum einen, ne? Also muss ich es machen. Aber in deinem Fall ist es ja vielleicht eher so eine kleine Barriere gewesen. So nach dem Motto, darf ich das auch machen? Ich möchte da auch mitmachen. Das wollte ich nämlich fragen, wie groß ist denn dein Team? Also wie viel, 5 Referate hast du gesagt, aber wie viele Köpfe arbeiten da unter dir oder mit dir?
Roundabout 50.
Oh, okay.
Ich habe 5 Referatsleitungen, die wiederum Referate von Größenordnung zwischen so 7 und 14, 15 Menschen haben.
Okay, das ist ja schon jede Menge. Das heißt, du hast auch viele organisatorische Aufgaben wahrscheinlich.
Ja.
Vermutlich, tippe ich jetzt einfach mal, mehr als dir vielleicht lieb sind. Du willst wahrscheinlich eher inhaltlich arbeiten, dann kommt da das ganze Organisatorische. Ist das etwas, was du erwartet hattest oder sagst du, oh, dieses Organisatorische, das habe ich, da habe ich so nicht mit gerechnet. Ich hätte mehr inhaltliche Arbeit erwartet und erhofft.
Nein, damit habe ich schon gerechnet. Das finde ich auch in Ordnung. Also ich bin jemand, der gerne sehr, sehr vielfältig arbeitet und auch gerne unterschiedliche Themen macht. Ich finde Organisatorisches überhaupt nicht schlimm, solange man das Ganze die Waagschale hält und man auch noch andere Themen hat. Und eine meiner Aufgaben ist, Vorträge zu halten, nach draußen zu gehen, unsere Formate an den Mann und Frau zu bringen, strategisch mitzuüberlegen, Dinge mitzuprüfen, Qualität zu sichern, abzustimmen, Führung. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Mischung.
Genau, das wäre dann auch direkt meine nächste Frage gewesen. Was liegt denn eigentlich so tagtäglich auf deinem Schreibtisch? Also, du hast jetzt schon ganz viele Dinge gesagt, aber kann man das irgendwie auch so quantifizieren, was jetzt wie viel ausmacht oder was eher weniger ausmacht, wo man von außen vielleicht denkt, das müsste viel ausmachen?
Es ist jede Woche ist anders. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit zu sagen, ich hole noch mal ein bisschen weiter vielleicht aus. Also zum Beispiel das BSI-Portal, was unsere zentrale Anlaufstelle für die Wirtschaft sein wird, gehört auch zu meinem Fachbereich. Mhm. Also das heißt, wo sich dann künftig von NIS2 betroffene Unternehmen bei uns melden können, wo sie ihre Sicherheitsvorfälle melden können. Das ist zum Beispiel etwas, was natürlich aktuell viel Zeit in Anspruch nimmt, einfach weil es sehr akut ist und wir so ein bisschen, ich sage es immer, im offenen Herzen operieren, weil das NIS2-Umsetzungsgesetz ja sehr lange auf sich hat warten lassen. Dann gab es immer mal wieder Änderungen. Wir müssen das technisch umsetzen und wir müssen es richtig umsetzen. Also das ist gerade was viel Aufmerksamkeit kostet. Nein, nicht kostet, das ist jetzt falsch gesagt, aber es viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und natürlich, das ist ein anderer Bereich, den ich habe, die Begleitung des Gesetzes. Da sind wir sehr intensiv dabei. Da würde ich sagen, wenn ich das jetzt mal in Prozenten ausdrücken müsste, vielleicht so 5-10%. Mhm. Ja, was ist der Hauptteil? Ne, das kann man tatsächlich nicht sagen. Vorträge, Veranstaltungen ist sicherlich auch ein großer Batzen. Wenn ich so auf die Woche verteilen müsste, ist gar nicht so, dass es was mit 50% gibt, sondern eher so mal 5, 10%, 20% und dann variiert das immer.
Mhm. Nur kurz fürs Protokoll, wir sagen das meistens am Anfang nicht, weil es in der Regel nicht ganz so wichtig ist, aber hier gibt es vielleicht Sinn, das ausnahmsweise mal zu machen. Wir zeichnen heute am 14. November auf und am 13. November war die zweite und dritte Lesung des NIS2-Umsetzungsgesetzes im Bundestag. Es ist also jetzt im Bundestag verabschiedet worden. Der Bundespräsident hat es aber noch nicht unterschrieben. Es ist also noch nicht im Gesetzesblatt. Aber man kann sehr sicher davon ausgehen, dass der Bundespräsident jetzt nicht sein Veto einlegen wird, sondern dass es eigentlich jetzt durchläuft und jetzt nur noch eine Frage von Tagen ist, bis es dann wirklich rechtsgültig ist.
Bundesrat muss auch noch zustimmen.
Bundesrat muss auch noch zustimmen, Entschuldigung.
Ja, das wird wohl am 19.12. sein, vermutlich.
Eine Institution übersprungen, 19.12., also kurz vor Weihnachten. Und was man vielleicht noch, also wir wollen ja eigentlich gar nicht so inhaltlich hier arbeiten, sondern uns lieber mit der lieben Judith beschäftigen. Aber bei dem NIS2-Umsetzungsgesetz wird es ja die Konstellation geben, sobald es im Gesetzesblatt steht, muss sich jeder dran halten. und es wird keine Übergangsfristen geben, so bereitet euch mal drauf vor, sondern dann ist es soweit.
Korrekt.
Habe ich richtig zusammengefasst.
Wunderbar zusammengefasst.
Gut.
Habt ihr denn schon jetzt, es war ja jetzt lange in der Diskussion, es zeichnete sich ja ab, dass das jetzt langsam mal so kommt und dann doch endlich mal den geplanten Weg im Gesetzgebungsverfahren geht. Habt ihr denn jetzt in der letzten Zeit auch schon vermehrte Anfragen oder sowas aus den Unternehmensbereichen festgestellt, dass die Leute sagen, oh, jetzt kommt es ja wirklich, jetzt müssen wir mal langsam?
Ja und nein. Warum ja und nein? Wir kriegen das tatsächlich schon das ganze letzte Jahr. Also wir haben kontinuierlich viele Interesse, viele Anfragen. Wir haben ja auch das Format Nice to Know. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das machen wir Webinare zu dem Thema und versuchen die Leute auch gut abzuholen, Fragen zu beantworten. Und da gibt es immer mal wieder Wellen. Also immer, wenn ein Gesetzesentwurf gerade kommt oder es in der Presse ist, sind die Anfragen höher. Ja. Jetzt haben wir aber schon gesehen, kurz vor der zweiten, dritten Lesung, dass auch wirklich schon die Fragen kommen, wo können wir uns denn jetzt registrieren? Wo können wir denn das machen? Was habt ihr denn? Also doch, das sehen wir schon.
Und ist daraus irgendwie ein Tenor abzulesen? Also ist es verstärkt eher so nach dem Motto, oh, jetzt kommt's endlich, jetzt kann ich mal richtig loslegen, jetzt weiß ich wirklich, was im Gesetz steht? Oder ist eher der Tenor, boah, jetzt müssen wir den Quatsch auch noch machen, weil Data Act und KI-Verordnung und DSGVO sowieso. Also gibt es da irgendwie eine Tendenz, die du ausmachen kannst aus der Wirtschaft?
Ganz unterschiedlich. Also das geht von bis. Es gibt große Erleichterungen. Endlich geht es jetzt einem Ende zu und wir wissen, was kommt. Bis hin zu, das ist eigentlich eine ganz witzige Frage, die ich doch mal ganz gern teilen würde. Ich habe letztens die Frage bekommen, wie kann denn das BSI verhindern, dass wir unsere Gesellschaft nicht so umstrukturieren, dass wir aus dem Anwendungsbereich rausfallen? Sprich, wir splitten Mitarbeiter auf und packen sie in andere Gesellschaften. Michael, du lachst schon. Was möchtest du dazu sagen?
Ich enthalte mich. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Was kenne ich noch? Nein, aber das ist natürlich, ja, wie soll das BSI das verhindern? Natürlich gar nicht letztendlich. Ne? Das
ja,
also ist auch nicht eure Aufgabe. Ne?
Also. Ist nicht unsere Aufgabe und also meine Antwort dazu lautet immer, sie können das selbstverständlich tun. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Ja. Also am Ende sind Risikomanagementmaßnahmen, die unter der NIS-2-Richtlinie verlangt werden, Mindestmaßnahmen. Und aus meiner Sicht ist es die Lebensversicherung eines Unternehmens. Und wenn man seine Lebensversicherung nicht pflegen möchte, dann geht man halt bewusst ein Risiko ein. Und wenn man das so möchte, ist es so.
Aber die Diskussion ist nicht neu. Ich meine, die DSGVO gibt es jetzt irgendwie seit 2018, dass sie quasi für alle wirksam ist. Und damals habe ich schon die Diskussion mitbekommen. Am Anfang waren es ja noch 10, später 20 Mitarbeiter in einem Unternehmen. Und jetzt brauche ich einen Hauptamt, also jetzt muss ich einen DSB melden. Und dann habe ich auch damals schon Diskussionen gehabt. Ich habe 21 Mitarbeiter, dann schmeiße ich einen raus, dann brauche ich keinen DSB. Und dann denkt man sich nur, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
Ja.
Ja, und es ist ja auch ähnlich wie bei der DSGVO. Letztendlich gab es, also bei der DSGVO, bei der Umstellung, gab es viele Unternehmen und auch Behörden, die unheimliche Aufwände anstrengen müssten, um die Anforderungen zu erfüllen. Ich habe damals auch immer gesagt, naja, das hat auch einen bestimmten Grund, wo man so viel Aufwand betreiben muss, weil man vorher schon nicht so wirklich gut drauf eingestellt war, auf das, was vorher schon galt. Und jetzt die Vorgaben von NIS 2, das wirkt viel, wenn man sich das durchliest, aber wenn man mal sich das genauer anguckt, geht es, wie du schon sagst, im Grunde um Mindestanforderungen, die ich aus eigenem Interesse ergreifen sollte, um meine IT-Sicherheit sicher zu machen. Und wenn ich jetzt enorm viel Aufwand machen muss, von den Dokumentationspflichten und so weiter mal abgesehen, aber allein das Umsetzen der technischen Vorgaben, wenn mir das viel Aufwand bedeutet, dann heißt es ja, dass ich vorher wahrscheinlich zu wenig gemacht habe, denke ich mal, und auf Sicht gefahren bin. Also würde ich das jedenfalls sehen. Es ist natürlich nicht zu unterschätzen, die ganzen Dokumentationen und Informationspflichten etc. Da kann man ja über alles diskutieren, dass das natürlich viel mehr Aufwand bedeutet in den Unternehmen zum Teil. Aber letztendlich, wenn ich meine Prozesse im Griff habe und die Technik und das, die auch vorher schon viel Wert auf Cybersicherheit etc. gelegt habe, dann sollte das mich jetzt nicht aus der Bahn werfen, denke ich mal.
Ja.
Ja, also ich kann mich da noch an ein Interview erinnern. erinnern von einem familiengeführten Hotelunternehmen, wo der Hotelier sich darüber beschwert hat, dass der Staat ihn nicht davor schützt, dass Hacker seine IT-Systeme verschlüsseln, wo man dann schon so ein bisschen denkt, vielleicht bist du da auch ein bisschen selber für zuständig, aber lassen wir das mal außen vor. Aber in der Tat, wir müssen auch so ein bisschen, wir können noch viel, können noch ein bisschen weiter plaudern, aber mal so ein bisschen auch so noch bei unserem Kernthema bleiben, nämlich der Judith. Also wir haben jetzt so ein bisschen auch ein Verständnis dafür bekommen, was du beim BSI machst, wie es jetzt für dich ist. Und du bist jetzt, glaube ich, so ein Dreivierteljahr da, sowas in der Größenordnung?
Halbes Jahr jetzt dabei.
Und ich meine, wir zeichnen das ja auf, du würdest es uns wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass du deinen Schritt weg aus der freien Wirtschaft hin zur Behörde nicht bereust.
Nein. Okay. Ich hab den schönsten Job, den man haben kann.
Ah, nach Papst.
Nach Papst, ob ich den wollte, wüsste ich jetzt nicht.
Nein, Quatsch.
Aber
wie ich die Kirche einschätze, dürftest du auch wahrscheinlich nicht, jedenfalls werden wir drei das nicht mehr erleben. Insofern hast du dann den schönsten Job. Und das ist ja dann schön auch, also du scheinst dann angekommen zu sein nach diversen Stationen, sowohl in-house, in verschiedenen Bereichen, als auch in der Kanzlei etc. Gibt es denn ein paar Dinge, die dir vielleicht jetzt sogar auch ein bisschen fehlen? Also wenn du rückblickend auf deine anwaltliche Tätigkeit guckst, hättest du ein paar Dinge lieber mit in die Behördentätigkeit mitgenommen? Gibt es irgendwas, was dir da fehlt? Oder sagst du, nee, ist eigentlich ganz schön, dass ich jetzt bestimmte Dinge vielleicht auch nicht mehr so machen muss?
Ich glaube, da würde ich sagen, beide Seiten einer Medaille. Also was ich schon sehr, sehr gerne auch gemacht habe, ist, das hatte ich eben ja schon angedeutet, ist die inhaltliche Arbeit. Also hochkomplexe Sachverhalte zu analysieren und dazu kreativen Lösungen zu kommen. Das habe ich jetzt immer noch, aber auf einer ganz anderen Flughöhe. Mhm. Und das fehlt mir manchmal schon oder hat mir am Anfang sehr gefehlt. Es war aber auch so, dass ich gerne einfach so vielfältig arbeite, dass wenn ich dann an einem 100-Seiten-Gutachten gearbeitet habe, ich dann immer auch dachte, oh, jetzt auch mal was anderes. Mhm. Also insofern, ja, es fehlt mir manchmal und dann fehlt es mir aber auch wieder nicht.
Und fehlt dir der Gang zu Gericht, die Robe?
Den hatte ich ja eh nie.
Ach, den hattest du nie, okay.
Nein, da habe ich mich immer vorgedrückt als Familienrechtlerin, ganz nativ und logisch, dass ich nicht vor Gericht gegangen bin. Ich bin tatsächlich kein, also ich wäre nicht gut vor Gericht. Ich bin tatsächlich nicht so gemacht. Ich bin auch nicht der, also ich arbeite sehr gern mit Unternehmen zusammen. Sobald es auf die persönliche Ebene geht, fehlt mir manchmal das Verständnis.
Mhm. Okay, das hast du sehr schön formuliert.
Ja.
Sehr schön diplomatisch formuliert. Aber gehen wir mal so zu meinen Standardfragen. Jetzt haben wir quasi den spannenden Weg von der Judith begleitet und auch eine absolute Fachfrau, wenn es jetzt um IT-Gesetzgebung geht, um IT-Sicherheitsgesetzgebung geht, um den Datenschutz geht und alles, was damit zu tun hat. Jetzt setzen wir dir für einen Tag mal die Krone auf und du bist einen Tag König, Kaiserin von Europa und darfst im Bereich der wahrscheinlich IT-Gesetze oder IT-Sicherheitsgesetze mal all das ändern, was du ändern kannst. Jetzt auch mal losgelöst von deiner Tätigkeit als BSI-Fachbereichsleiterin. Wo würdest du denn sagen, boah, ey, da habt ihr aber echt Bockmist gebaut oder das müsste man anders machen oder da fehlt was, da ist zu viel?
Ich würde es nicht Bockmist nennen, aber was ich sofort machen würde, ich würde alle IT-Sicherheitsgesetze nehmen und daraus versuchen, ein Gesetz zu machen. Ja. Mit einem allgemeinen Teil, mit einheitlichen Definitionen, ja. Mit einheitlichen Dingen, die für alle gleich sind. Neben Cyber Resilience Act, DORA, NIS 2, CER-Richtlinie. Wir haben da überall Gemeinsamkeiten, die teilweise austariert sind und auf gleichen Definitionen beruhen, teilweise slightly different sind. Mhm. Am Ende sind die Pflichten, die rauspurzeln, aber im Wesentlichen in Kernbereichen identisch. Und das, glaube ich, könnte man wie so eine AGB-Aufstellung total gut in einen allgemeinen Teil packen und dann besondere Teile für besondere Sektoren. Mhm. Also ich würde auf eine horizontale Gesetzgebung im Bereich der Cybersicherheit und der IT-Sicherheit gehen.
Da klaust du dann natürlich deinen ehemaligen Anwaltskollegen totales Beratergold, das ist ja auch klar.
Das stimmt, das wäre so, aber es bleibt, glaube ich, trotzdem noch genug übrig, genug, weil Gesetze ja immer generisch sind.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, da würdest du vielen aus der sehr helfen, weil diese unterschiedlichsten Definitionen, unterschiedlichen Gesetze einen natürlich an vielen Stellen in den Wahnsinn treiben. Und also mein Lieblingsstandardsatz ist ja, überall steht immer, die DSGVO bleibt unberührt. Ja, danke.
Die hat was weniger gestimmt als da.
Und die weniger stimmt wie hier. Aber okay, und sowas dann halt. Okay, spannend. Danke dir.
Gerne.
Michael. Ja, wenn du jetzt mal so auf deinen Lebensweg zurückschaust, das klingt jetzt schon, als seist du hochtrabenden Alter, aber das ist ja gar nicht, sondern du hast aber trotz deiner noch jungen Jahre einen sehr wechselhaften Werdegang hinter dir, wenn ich mir so die Vita angucke, mit vielen Stationen als Inhouse, dann wieder mal bei Anwälten, jetzt in der Behörde und auch im Jurastudium so ein bisschen sogar relativ kurz davor vielleicht hinzuschmeißen und auf die dunkle Seite der Macht, jetzt zum BWLern zu wechseln. Kannst du aus deinem Lebensweg, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, irgendwie ein paar Tipps ableiten für Do's und Don'ts, die man machen sollte oder lassen sollte, wenn man sagt, ich möchte jetzt in den Bereich Datenschutz oder IT-Sicherheit, sei es eben in Unternehmen oder Behörden. So irgendwas, was dir besonders geholfen hat oder wo du sagst, es ist gut, dass ich das gelassen habe oder schade, dass ich das gelassen habe?
Also vielleicht zwei Dinge. Das eine ist fachlicher Natur und das andere ist eher genereller Natur. Was ich öfter sehe, ist, dass sich Leute super viele Gedanken machen, ob es jetzt sinnvoll ist, X oder Y zu machen, den Schritt zu gehen oder den Schritt zu gehen. Und da hilft es manchmal einfach zu sagen, wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige, einfach mal machen und nicht darüber nachdenken, was könnten andere Leute über einen sagen. Also das ist, wie du schon sagst, ich habe öfter gewechselt, so dass man vielleicht früher gesagt hat, oh, das ist aber sehr unstet oder kann sich nicht so richtig entscheiden. Aber ich habe eigentlich immer Sachen gemacht, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und das wiederum führt eigentlich zu dem zweiten Teil. Ich halte es im Bereich bei der Thematiken, die mit Technik zu tun haben, für unerlässlich, dass man eine gewisse Freude und Technikbegeisterung mitbringt. Das heißt nicht, dass man Experte sein muss, aber man muss ein Interesse mitbringen, weil sonst wird es zäh. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Bauingenieur. Wenn man so gar kein Interesse an Bauingenieurswesen hat und das macht, weil man denkt, man kriegt da einen super Job, dann wird es zäh, richtig zäh. Und das stelle ich mir im Bereich Technik auch so vor. Deswegen eigentlich, wenn man Leidenschaft und Interesse mitbringt, dann ist man auch gut in dem Bereich.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, man geht keinen Tag mit schlechter Laune zur Arbeit, sondern man freut sich halt auf die Sachen, die man macht. Ne? Ja. Ist ja auch ein gewisses Privileg letztendlich. Aber Speaking of Technik, du hast ja geschrieben, du hast Technikbegeisterung und früher auch so ein bisschen Computer rumgeschraubt und so weiter. Darfst du dieser Technikbegeisterung jetzt noch frönen oder hast du ganz viele Expertinnen und Experten als Kollegen, die sagen, nee, lass mich mal machen, das ist mein Ressort?
Naja, tatsächlich ist es ja so, dass wir zu Recht mit Managed Devices arbeiten. Insofern kann ich da natürlich relativ wenig dran machen. Aber wir sind schon in einem Bereich, wo wir uns zwangsläufig, weil die Erwartungshaltung ist, dass die meisten Menschen beim BSI auch durchaus Technikverständnis mitbringen, uns erstmal oft mit technischen Problemen selber behelfen. Insofern darf ich zwangsläufig, glücklich oder unglücklich, wie auch immer man es sehen möchte, mich mit den Themen beschäftigen. Ja, doch. Und Lösungen finden.
Okay, gut. Sehr. Spannend. Ja, ich glaube, gerade wenn man in so einen Bereich hineingeht, wo man mit Technik zu tun hat, dann ist es schon gut, wenn man sich für Technik zumindest ansatzweise interessiert, weil es, so ist zumindest meine Erfahrung, auch als Trainer, die Erfahrung, dieses Technikwissen kann man sich ganz häufig nicht ausschließlich während der Arbeitszeit aneignen, sondern da muss man dann auch mal bereit sein, an einem Samstag mal, so blöd es sich anhört, irgendwie mal in der CT zu lesen oder in einem anderen Computermagazin mal was zu lesen oder im Internet sich mal 2, 3 YouTube-Videos anzuschauen, um so ein gewisses Wissen aufzubauen. Das kann man oft nicht nur während der Arbeitszeit schaffen. Dafür ist dann die Arbeit zu belastet mit anderen Dingen.
Und auch nicht nur theoretisch, glaube ich. Also man muss, glaube ich, schon mal noch mal so ein bisschen auch praktisch das Ganze sich anschauen, weil sonst sonst bleibt es bei der Theorie und man hat keine genaue Vorstellung davon, wie denn so ein Router aussieht und was vielleicht, wie so Netzwerkverkabelung mal ausschaltet, so ganz blöd gesprochen. Ich denke, das schadet zumindest mal nicht.
Gut. Danke dir, Judith. Dann sind wir so langsam, aber sicher auch hier auf der Zielgerade für das heutige Interview. Danke, dass du uns einen intensiven Einblick in deinen Lebens-, also deinen beruflichen Lebensweg gegeben hast. Vielen Dank. Wenn du möchtest, darfst du gleich gerne noch das Schlusswort sprechen. Vorher bedanken wir uns aber bei allen, die uns heute zugehört haben oder zugeschaut haben. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen an die Judith habt, dann schreibt sie irgendwo hier drunter. Irgendwo wird es schon die Möglichkeit geben, das Ganze zu kommunizieren, zu kommentieren, und wir tauschen das dann schon irgendwie aus, sodass man auch zu einer Antwort kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, egal auf welcher Plattform ihr uns hört oder seht, dort kann man entweder Sternchen vergeben oder man kann dort Daumen nach oben vergeben. Man kann uns abonnieren. Über all das freuen wir uns. So, Judith, wenn du magst, darfst du da noch gerne die letzten Sätze sprechen.
Nachdem ich heute schon so viel geredet habe, bleibt mir eigentlich der Dank, dass ihr mir zugehört habt und euch dafür interessiert habt. Ist ja, danke dafür und danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Macht's gut. Bis dann.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.